Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht's um den Brandenburger Verfassungstreuecheck, der für Kontroversen sorgt. Um die Willkommenskultur in Sachsen-Anhalt, die bei der Anwerbung ausländischer Fachkräfte noch ausbaufähig ist. Und es geht um den Münchner Sozialpass, dessen Beantragung manch eine zur Verzweiflung bringt. Herzlich willkommen. Lange Zeit galten die Anhänger der sogenannten Reichsbürger als Spinner. Sie erkennen die Bundesrepublik als Staat nicht an, definieren stattdessen ihre Wohnungen und Häuser als Staatsgebiet und erstellen sich Fantasiepässe oder auch Geld. Doch wie die Razzien in mehreren Bundesländern zeigten, planten einige von ihnen mutmaßlich auch einen gewaltsamen Umsturz mit Waffengewalt. Seitdem wird die Frage lauter, was das eigentlich für Strukturen sind, in denen die Reichsbürger agieren. Vor der Sendung habe ich deshalb mit Johannes Kies gesprochen. Er ist Extremismusforscher an der Universität Leipzig und beschäftigt sich intensiv mit der Szene in Sachsen. Als erstes habe ich ihn gefragt, was die Anhänger dazu bringt, staatliche Strukturen überhaupt komplett abzulehnen.
Wir beobachten da eine ganz tief verwurzelte Demokratiefeindlichkeit. Nicht nur eine Ablehnung und Skepsis oder ja politische Deprivation, also Entfremdung vom politischen System, sondern wirklich ideologische Feindlichkeit, die sich über Jahre auch ausbildet. Also das sind meistens Personen, die jetzt nicht da vorgestern damit angefangen haben, sondern sich ideologisch sozusagen in so einen Kanal begeben haben und eine ganz andere Vorstellung von Gesellschaft sich vorstellen.
Wie würden Sie denn die Reichsbürgerszene beschreiben? Also wie ist die Organisation? Gibt es da hierarchische Strukturen oder ist das eher homogen?
Es ist eine durchaus recht heterogene Szene, die so von Souveränisten, nochmal so allgemeiner gesprochen, bis zu ganz konkret auf 1871 eingeschossene Reichsbürger, daher kommt ja auch der Begriff, reicht und die tatsächlich eben nicht wirklich durchorganisiert ist. Die einzelnen Gruppen wiederum sind dann zum Teil sehr, sehr stark hierarchisch organisiert. Sie haben ja auch den Wunsch nach einer Monarchie, nach einem Reich, nach einer Reichsverfassung, die dann eben auch eine ganz klare Hierarchie beinhaltet. Aber insgesamt ist eben keine Zentrale irgendwo ausmachbar.
Sie haben die Szene ja für Sachsen beobachtet. Wie hat sie sich durch die Jahre verändert?
Also wir beobachten jetzt im Zuge der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen doch nochmal eine Zunahme in dem Bereich, eine größere Wirkmächtigkeit, also auch in andere Milieus, die bisher mit der Szene noch nicht in Berührung gekommen sind und damit einen Auftrieb, den diese Szene hat. Also die sind extrem gut vernetzt und schaffen es in diesen Telegram-Gruppen eben auch in den Bereich der Querdenker, in esoterische Zirkel hinein jetzt zu wirken.
Und was macht sie so gefährlich?
Das grundsätzlich ideologisch Gefährliche ist wirklich diese komplette Ablehnung der Demokratie, des Systems, eine totale Delegitimierung. Also es ist wirklich von Feinden wird dort gesprochen, nicht von Gegnern oder anderer Meinung, sondern wirklich von Feinden. Und das Zweite ist natürlich die Bewaffnung, die wir regelmäßig beobachten. Also ganz viele Reichsbürger verfügen über Waffen, versuchen das zu organisieren. Und das war jetzt auch bei der Razzia gestern ja der Fall, dass es eben dann auch bis hin in Sicherheitskreise reicht, wo der Zugang zu Waffen eben dann nochmal auch viel einfacher ist.
Und mal umgekehrt gefragt, Sie sind ein Beobachter der Szene, sind die denn auch Gefahren ausgesetzt?
Also vor allem Journalistinnen und Journalisten, trifft leider auch vor allem weibliche Kolleginnen, sind durchaus auch von konkreten persönlichen Bedrohungen betroffen, wie ja auch Karl Lauterbach ein Ziel von Anschlagsplänen einer ähnlichen Gruppe gewesen ist früher in diesem Jahr.
Lange Zeit galten die Reichsbürger ja als so eine Art Parallelgesellschaft, die so irgendwie isoliert agiert, aber sie scheinen ja mehr und mehr Anknüpfungspunkte für breitere Gesellschaftsschichten zu haben, wie Sie das ja auch schon gerade sagten, Stichwort Montagsdemos. Wo sind da die Schnittmengen?
Na eben vor allem in der Ablehnung der Demokratie der Bundesrepublik, also dass gesagt wird, nicht nur lehne ich diese Form der Demokratie, des Parlamentarismus ab, sondern ich halte diese gesamte Gesellschaft für einen Fake, für überhaupt nicht real existent und ich lasse mir von denen auch gar nichts mehr sagen. Also eine fast schon kindliche Trotzreaktion gegen alles, was einem nicht passt. Und das ist extrem gefährlich, weil sich diese Leute tatsächlich nicht in der Parallelgesellschaft, sondern in der Parallelwirklichkeit befinden. Und das ist das, was Querdenker, Reichsbürger und so weiter dann milieuübergreifend auch teilen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass ja Sicherheitsbehörden da nicht engagiert genug durchgegriffen haben?
Also es gab ja 2016 den Mord an einem SEK-Beamten in Georgsmünd, wo das erste Mal eigentlich die Sicherheitsbehörden gesagt haben, oh, da ist etwas, die Reichsbürger, die sind vielleicht doch gefährlich. Und das hat dann tatsächlich eine ganze Weile gedauert, bis die wirklich auf den Radar gekommen sind. Und das ist ein grundsätzliches Problem, was wir im Kampf gegen Rechtsextremismus haben. Und Reichsbürger gehören zum Rechtsextremismus dazu, das bis heute eigentlich nicht flächendeckend und konsequent und auch in der Justiz dann, im Strafvollzug nicht konsequent genug gegen rechtsextreme Gewaltbereitschaft auch vorgegangen wird.
Was denken Sie, wie werden denn die Razzien die Szene jetzt verändern?
Das ist eine extrem spannende Frage, weil wir bei denen, die wirklich in so einer Parallelgesellschaft oder Parallelwirklichkeit leben, auch davon ausgehen müssen, dass es so zu Kurzschlussreaktionen kommt. Also eine gewisse Wachsamkeit ist jetzt, denke ich, angebracht. Andererseits kann es auch sein, dass wir die Szene dadurch jetzt ein Stück weit auch in den Nebel sozusagen gescheucht haben, weil sie doch merken, okay, der Staat nimmt uns jetzt doch als Gefahr wahr und wir können so offen und so einfach auch nicht agieren. Also das muss man jetzt ein bisschen abwarten, wie die Szene reagiert, und zwar nicht nur die Reichsbürger-Szene für sich genommen, sondern durchaus auch das größere rechtsextreme Spektrum.
Was rechnen Sie dazu?
Ja, Neonazi-Strukturen, die Querdenker-Szene, auch esoterisch angehauchte Gruppen wie Anastasia-Bewegung, die ja so ein bisschen in einem Zwischenrechtsextremismus und Esoterik irgendwie sich bewegen. Also Gruppen, die jetzt in den letzten 2-3 Jahren durch die Pandemie Auftrieb erhalten haben, auch selbstbewusster geworden sind, auch weil ihnen eben nicht klar genug entgegengetreten wurde, und die jetzt vielleicht doch merken, okay, wenn wir irgendwie uns zum Beispiel versuchen, Waffen zu beschaffen, dann überschreiten wir auch Grenzen. Und da ist das Symbol dieser Razzia natürlich schon ein ganz wichtiges gewesen.
Johannes Kies, Extremismusforscher von der Uni Leipzig, über die Strukturen sogenannter Reichsbürger. Die groß angelegte Razzia in der Reichsbürgerszene hat gezeigt, wie sehr rechtsextremistisches Gedankengut auch mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Man darf aber auch nicht vergessen, auch davor gab es schon Fälle von Polizisten, Richtern, Staatsanwälten, Lehrern, die als rechtsextrem eingestuft werden. Oft heißt es dann, die Politik unternehme zu wenig gegen eine rechts-, aber auch linksextremistische Unterwanderung. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU möchte sich diesen Vorwurf nicht gefallen lassen und will daher einen umfänglichen Verfassungstreue-Check seiner Beamten einführen. Dabei soll jeder Beamter mit einer Regelanfrage beim Verfassungsschutz geprüft werden, ob er auch auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Doch das findet nicht jeder gut. Die Kontroverse fasst Ihnen unser Landeskorrespondent Christoph Richter zusammen.
Ein schwieriges Mittel, das eingeführt werden soll. Ich glaube, dass der Landtag, wenn er dem Gesetzentwurf zustimmen würde, über das Ziel hinausschießen würde,
sagt Jerzy Montag. Der frühere rechtspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag ist Strafverteidiger und Verfassungsrichter in Bayern. Er war unter anderem Sonderermittler im Fall Uri Jalloh. Der Asylbewerber verbrannte 2005 in einer Dessauer Polizeizelle. Die Umstände sind bis heute nicht zweifelsfrei geklärt. Kürzlich war Jerzy Montag in einer Anhörung des Brandenburger Innenausschusses zum sogenannten Verfassungstreuecheck als Experte geladen.
Der Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden ist das größte Problem für die innere Sicherheit in diesem Lande. Und deswegen plädiere ich dafür, dass man die Regelanfrage beschränkt auf den Polizeivollzugsdienst. Das ist auch eine Regelung, wie sie in anderen Bundesländern bereits durchgeführt worden ist.
Doch das Land Brandenburg will einen Schritt weitergehen. Hier soll künftig jeder Beamtenanwärter, jede Beamtenanwärterin per Regelanfrage beim Verfassungsschutz auf die Verfassungstreue überprüft werden. Konkret wolle man erfahren, erklärt Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen, ob jemand in der Vergangenheit nachhaltig extremistisch aufgefallen sei.
Es geht nicht darum, dass jemand mal auf einer Veranstaltung war, wo dann sich später herausstellt, dass dort Rechtsextremisten versucht haben, ihre Thesen unters Volk zu bringen und Unterstützer zu werben. Es geht darum, ob es Hinweise gibt, zum Beispiel beim Verfassungsschutz, dass jemand gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet ist.
Indem der oder diejenige in der Vergangenheit beispielsweise im Internet zur Gewalt aufgerufen, Umsturzfantasien formuliert hat. Oder ob eine Bewerberin oder ein Bewerber über längere Zeiträume in der Vergangenheit in den sozialen Medien nachhaltig rassistisch und antisemitisch gehetzt hat, um Menschen aufzuwiegeln. In Brandenburg sollen auch Beamte, die schon längst verbeamtet sind, bei besonderen Auffälligkeiten künftig ebenfalls überprüft werden können.
Bisher haben die Bundesländer reaktiv agiert. In einem Bundesland gab es mal einen spektakulären Fall eines extremistischen Richters, also werden Richter überprüft dort. In anderen Bundesländern gab es spektakuläre Fälle von Polizisten, die in rechtsextremen Chatgruppen unterwegs waren, etc. etc. Also überprüft man die Polizisten. Der Ansatz, den wir machen, ist, dass wir sagen, jeder hat sich zur freiheitlichen Grundordnung zu bekennen und deshalb setzen wir das bei allen Beamten an.
Das Kabinett der Dreierkoalition aus SPD, CDU und Grünen stimmte dem bundesweit einmaligen Gesetzentwurf aus dem Innenministerium bereits im August zu. Er beobachte, sagt Innenminister Michael Stübgen, eine breite und besorgniserregende Radikalisierung in der Gesellschaft.
Und das ist für uns der Grund, dass wir darüber nachgedacht haben, so ist es auch im Koalitionsvertrag besprochen worden, wie wir verhindern können, dass Extremisten, es geht um Extremisten, nicht in den öffentlichen Dienst als Beamte kommen können, beziehungsweise wenn sie da schon sind und sich während ihrer Beamtenlaufbahn radikalisieren, wir als Arbeitgeber oder der Dienstherr die Möglichkeiten hat, sie auch aus dem Dienst zu entfernen.
Stübgen erinnert an den aktuellen Brandenburger Verfassungsschutzbericht. In einer Schule ist da zu lesen, unterrichtete ein Lehrer nach der Studiertechnik des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard. Mittlerweile ist der betreffende verbeamtete Lehrer nicht mehr im Schuldienst. Oder ein anderes, nach der jüngsten Razzia im Reichsbürgermilieu, inzwischen sehr aktuelles Beispiel.
Jemand, der ein überzeugter Extremist ist, diesen Staat abschaffen will, eine wie auch immer geartete Diktatur haben will, zum Umsturz aufruft etc. etc. So jemand ist im öffentlichen Dienst als Beamter nicht geeignet. Und solche Menschen wollen wir nicht als Beamte haben.
Stübgens Gesetzentwurf zum sogenannten Verfassungstreuecheck stößt allerdings auf breite Kritik und die ist unüberhörbar. Viele fühlen sich an den radikalen Erlass der 70er und 80er Jahre in der alten Bundesrepublik erinnert. Damals wurden rund 3,5 Millionen Westdeutsche auf ihre politische Gesinnung durchleuchtet. Berufsverbote waren die Konsequenz. Für den Innenminister ein Totschlagargument. Anders sieht es Heribert Prantl, Journalist und Jurist. In den 80er Jahren war er Richter und Staatsanwalt in Bayern. Es dürfe kein pauschales Misstrauen gegenüber der Beamtenschaft geben, meint Prantl und fordert,
um Verfassungsfeinde auszusortieren, um diese Gefahr für den Staat zu vermeiden, brauche ich Einzelfallprüfungen, nicht pauschale Abfragen. Das halte ich, um das Wort aufzugreifen, regelmäßig für falsch. Ich will konkrete, vertiefte, deutliche Einzelfallprüfungen haben.
Polizeihauptkommissarin Anita Kirsten hat genau zugehört. Sie ist zugleich die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Ihre Kolleginnen und Kollegen, sagt sie, schauen misstrauisch und argwöhnisch auf die Pläne des Innenministers.
Meiner Meinung nach muss nach der aktuellen Rechtsgrundlage das Gesetz nicht sein, denn wir haben genug Mittel.
Die Einstellungskriterien wie polizeiliches Führungszeugnis, Einstellungstest und freiwillige Angaben seien völlig ausreichend. Das Disziplinarrecht und das damit verbundene Mäßigungsgebot für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst geben genügend Instrumente an die Hand, um Verstöße zu ahnden. Zudem sei völlig unklar, ob man mit dem Verfassungstreuecheck mögliche extremistische Strukturen aufdecken könne, meint die Polizeibeamtin Kirsten. Es brauche vielmehr eine moderne, divers aufgestellte Beamtenschaft innerhalb der Polizei.
Und da, finde ich, brauchen wir als Organisation auch für uns selber immer wieder den Ansatz, Prävention in unseren eigenen Reihen, klare Fehlerkultur und eben auch unseren Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben, Einsätze nachzubereiten, einfach das, was unter der Arbeitsbelastung, die wir momentan haben, überhaupt keine Möglichkeit findet.
Für den Deutschen Gewerkschaftsbund reiht sich der Gesetzentwurf in die Berufsverbotspraxis der 70er Jahre. Er habe Abschreckungscharakter, heißt es. Auch der Deutsche Richterbund schätzt den Gesetzentwurf als unverhältnismäßig ein. Radikalisierungen ergeben sich zudem erst im Laufe des Arbeitslebens, weshalb das Vorhaben an der Sache vorbeigehe. Der Deutsche Beamtenbund begrüßt dagegen die Pläne von Innenminister Stübgen. Sie müssten aber für alle gelten. Der Verfassungstreuecheck dürfe nicht auf die Sicherheitsbehörden reduziert werden, wie so mancher Redner in der Anhörung fordert. Und auch die Datenschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Dagmar Hartke, hat keine Bedenken.
Ich würde ehrlich gesagt diesen Vergleich mit dem radikalen Erlass aus den 70er Jahren hier nicht ziehen, denn im Unterschied zu damals erfolgt die Regelabfrage wirklich nur dann, wenn ich als Bewerberin, Bewerber tatsächlich in ein Verhältnis, Beamtenverhältnis oder für ein Richteramt vorgeschlagen werden soll. Das heißt, zum spätestmöglichen Zeitpunkt gibt es noch einen letzten Check-up, ob es Hintergrundinformationen gibt, die vielleicht Zweifel aufkommen lassen.
Anfang des kommenden Jahres soll im Brandenburger Landtag über den Gesetzentwurf abgestimmt werden. Vorgesehen ist eine Evaluierung nach 3 Jahren, also 2026. Ob der Gesetzentwurf eine Mehrheit bekommt, hängt auch vom Koalitionspartner, den Grünen, ab. Denn die grüne Basis hadert mit dem Vorhaben, dass sie zu sehr an die Berufsverbote und den radikalen Erlass erinnert.
Unser Landeskorrespondent Christoph Richter über den anvisierten Verfassungstreuecheck in Brandenburg. Schulen in Bayern, ein Landkreis in Rheinland-Pfalz, ein Energieunternehmen in Hannover, das Europäische Parlament, ein Automobilzulieferer und die Liste ließe sich noch fortsetzen. Sie alle wurden in den vergangenen Wochen oder Monaten aus dem Internet angegriffen, manche gar gehackt oder erpresst, sodass sie nicht mehr arbeitsfähig waren und sind. Deutschland steht schon länger im Visier krimineller und staatlicher Hacker. Inwieweit ist also kritische Infrastruktur gerüstet? Welche Verteidigungsmöglichkeiten gibt es überhaupt? Auf diese Fragen will die Cyberagentur des Bundes in Halle Antworten finden. Zumindest für die Zukunft. Wie genau das gehen soll, weiß Marcel Roth.
Säulen und eine kleine Freitreppe. Fenster mit Rundbögen. Das Domizil der Cyberagentur des Bundes ist ein elegantes Gebäude im klassizistischen Stil in Halle. Errichtet als Bankhaus in den 1880er Jahren. Vor der Tür eine Straßenbahnhaltestelle, drinnen Parkettfußboden und das Chefbüro. Mit einer Tür aus Milchglas. Auf dieser steht in schwarzen Buchstaben Direktor Vorzimmer. Ein Überbleibsel aus der Zeit, als das Gebäude die Zahnklinik der Uni Halle war. Hier soll nun die Cyberagentur, eine GmbH des Bundesinnen- und Verteidigungsministeriums, Deutschlands Souveränität im Cyberraum voranbringen. Aber mit der Souveränität ist es so eine Sache, sagt der Forschungsdirektor der Cyberagentur Christian Hummert.
Es wird ja viel über digitale Souveränität gesprochen und es wird in meinen Augen viel mit digitaler Autarkie verwechselt. Also das ist etwas, was wir nicht wollen in Deutschland. Das werden wir auch nicht erreichen. Also ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft deutsche Prozessoren in deutschen Computern haben werden mit einem deutschen Betriebssystem, auf dem vielleicht ein deutsches soziales Netz läuft. Souveränität heißt aber, dass wir auch technologisch etwas anzubieten haben unseren Partnern. Das verringert auch Abhängigkeit.
52 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat die Agentur derzeit. 100 sollen es einmal werden. Für die ersten 4 Jahre hat die Agentur mit einem Etat von mehr als 360 Millionen Euro geplant. Ausgegeben hat sie das bislang bei weitem nicht, weil sich zunächst die Gründung verzögert und dann der Gründungsdirektor nach einem Jahr entnervt aufgehört hat, mit dem Vorwurf, die beteiligten Bundesministerien würden sich zu stark in das Alltagsgeschäft Geschäft einmischen. Und für das nächste Jahr hat der Haushaltsausschuss des Bundestages das Budget von 80 auf 50 Millionen Euro gekürzt. Ärgerlich, aber nicht existenzbedrohend, sagt Cyberagenturchef Hummert. Sein Haus hat bislang 2 große Forschungsaufträge gestartet. Die Forschungsgelder allerdings vergibt die Agentur nicht einfach auf Antrag, sondern sie veranstaltet Forschungswettbewerbe, in denen nach und nach Teams ausscheiden. Ungewohnt für deutsche Forscher und Forscherinnen.
Die müssen sich alle ganz schön strecken. Ja, das ist ein Wettbewerb und das ist etwas Neues. Wir glauben, dass die Forschung beflügelt und sehr viel mehr weiterbringt. Dass das vielleicht nicht immer bequem ist, das ist so. Aber ich glaube, das wird einen massiven Impact haben. Also wir können in Deutschland in der Forschungsförderung auch nicht immer so weitermachen wie in den letzten 50 Jahren. Also Wettbewerbe haben nun mal die Eigenschaft, dass es Gewinner und Verlierer gibt.
Ein Forschungswettbewerb, den die Cyberagentur gerade gestartet hat, will kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Stromwerke oder die Bahn besser vor Cyberangriffen schützen, vor digitaler Erpressung oder Cyberspionage. Das klare Ziel?
Wir werden kritische Infrastruktur sicherer machen und am Ende kann man unsere Fragestellung auf den einen Satz vereinfachen. Wir möchten auf Cyberangriffe, auf kritische Infrastruktur automatisiert reagieren. Also nicht nur die erkennen, sondern auch automatisiert darauf antworten und Reaktionen ableiten. Und das ist neu in der Frageform.
Dafür treten aktuell 6 Ideen gegeneinander an. In einem halben Jahr scheiden 3 davon aus. Jetzt sind die Universitäten Magdeburg und Halle dabei, verschiedene Fraunhofer-Institute aus ganz Deutschland, Unis aus Hamburg, Berlin und Heidelberg, aber auch Firmen wie IBM und Eswin aus Stuttgart. Diese Firma will unter anderem zusammen mit dem MIT Boston ein System entwickeln, das schneller und automatisch über Cyberangriffe informiert. Denn bislang dauere es zu lange, bis gewarnt würde, weil das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, aktiv eine Warnung herausgeben müsse, sagt Mirko Ross von Eswin.
Wenn ein Cybersicherheitsvorfall stattfindet, dann zählt Zeit. Jede Minute, die verstreicht, ist ein Vorteil für die Angreifer. Wenn wir nur zentral reporten, also wenn wir zentral an das BSI melden und dann erfahre ich als Lieferant, dass ein Unternehmen betroffen wurde, über das BSI ist viel zu viel Zeit verstrichen. Wir müssen das Ganze quasi schneller machen und dann können wir uns auch effektiver schützen.
Die Informatiker der Uni Magdeburg und Halle wollen an anderer Stelle bei Cyberangriffen ansetzen. Ihnen geht es um die sogenannten verdeckten Kanäle der Hacker. Denn egal ob kriminelle oder staatliche Hacker, alle bauen in ihre Angriffe auch Kanäle ein, durch die sie weitere Software nachladen oder Daten aus dem angegriffenen System holen können. Lassen sich diese verdeckten Kanäle automatisch erkennen, kann ein Werkzeug entstehen, das die Cybersicherheit verbessert, sagt Professorin Jana Dittmann von der Uni Magdeburg.
Wenn wir das tun, was wir aufgeschrieben haben, dann können wir tatsächlich ganz, ganz neue Werkzeuge gestalten, um diese Schadcode-Module oder Bereiche, die im verdeckten Code haben, ausfindig zu machen, als auch den Urheber im Prinzip zu finden, also der wirklich dahinter steht.
Ergebnisse werden frühestens in 3 Jahren vorliegen. Und auch dann wird es nur ein sogenannter Prototyp sein und keine Software oder Hardware, die sich sofort in Krankenhäuser oder Elektrizitätswerken einsetzen lässt, um sie zu schützen. Ein solches fertiges Produkt sollen Unternehmen oder staatliche Institutionen entwickeln. Aber weil dafür mit 30 Millionen Euro viel Geld zur Verfügung steht, glaubt Cyberagenturchef Hummert, dass sich die Ausgaben schon eher bezahlt machen und Deutschlands Cybersicherheit verbessern.
Ja, da werden plötzlich vielleicht neue Professuren geschaffen, da werden neue Doktorandenstellen geschaffen, da werden ganz viele Leute ausgebildet. Das hat einen großen Effekt, das stärkt dieses Themenfeld Schutz der kritischen Infrastruktur quasi augenblicklich, weil ganz viel anfängt zu laufen. Das hat ganz viele Seiteneffekte und das ist durchaus auch von uns gewünscht.
Was bei der Cyberagentur nach wie vor offiziell nicht entschieden ist, wo sie ihren endgültigen Standort haben wird. In der Absichtserklärung, die 2019 Bundesinnen- und Verteidigungsministerium und die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt öffentlich unterzeichnet haben, wird der Flughafen Leipzig-Halle als ihr endgültiger Standort genannt. Dafür müsste dort allerdings ein Gebäude errichtet werden. Cyberagenturchef Christian Hummert sagt:
Sie wissen auch, wie schnell öffentlicher Bau geht und wie schnell Bau an Flughäfen insbesondere geht. Deswegen haben wir nach einer Interimslösung gesucht. Am Ende dieses Prozesses kam die Zahnklinik als geeignetes Gebäude raus. Uns gefällt es hier sehr gut. Wir hoffen, hier bleiben zu können. Aber das ist ein hochpolitischer Prozess. Und darüber entscheiden am Ende die beiden Bundesministerinnen in Abstimmung mit den beiden Ministerpräsidenten.
Berichten des Mitteldeutschen Rundfunks zufolge ist allerdings längst klar, dass die Cyberagentur im sachsen-anhaltischen Halle an der Saale bleibt und nicht an den Flughafen geht, der auf sächsischem Boden steht. Sachsen-Anhalts Landesregierung hat ihren Anspruch auf die Cyberagentur auch im Landeshaushalt verdeutlicht. Sie finanziert eine neue Professur für Cybersicherheit an der Uni Halle. Eine Uni, die keine selbstständige Informatikfakultät hat und die sonst eher unter Sparmaßnahmen leidet.
Wie es weitergeht? Wir bleiben dran. Marcel Roth über die Pläne der Cyberagentur in Halle. Es soll die größte Ansiedlung eines Unternehmens in Deutschland der letzten 30 Jahre werden. Der US-Mikrochip-Hersteller Intel wird in Magdeburg 2 Chipfabriken bauen und rund 17 Milliarden Euro investieren. Dann könnten 3000 hochbezahlte Arbeitsplätze in der Region entstehen und, rechnet man die Zulieferbetriebe mit, wären es sogar rund 10.000. Eine große Chance also für das strukturschwache Sachsen-Anhalt, aber auch eine große Aufgabe. Denn Fachkräfte werden auch hier dringend gesucht, speziell ausländische Fachkräfte. Doch die Willkommenskultur in Magdeburg ist bislang eher durchwachsen, hat Landeskorrespondent Niklas Ottersbach beobachtet.
Stundenlanges Schlangestehen, schlechte Erreichbarkeit, fehlender Service. Die Liste der Kritik an der Ausländerbehörde Magdeburg ist lang, sagt Aram Badre, 28 Jahre alt. Er kommt aus Syrien und studiert soziale Arbeit in Magdeburg.
Okay, die Situation in den letzten 2 Jahren war so prekär, dass überhaupt keine Kommunikation mit der Ausländerbehörde gab. Das betrifft nicht nur Studierende oder Fachkräfte, das betrifft alle.
Aram Badre hat in Magdeburg einen syrisch-deutschen Kulturverein gegründet. Er ist gut vernetzt in der Stadt und hat im August eine Kundgebung vor der Ausländerbehörde organisiert. Etwa 200 Leute sind gekommen, die keine Termine bekommen, um zum Beispiel einen Antrag auf Familienzusammenführung zu stellen oder ihre Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern.
Es geht darum, dass es keine Möglichkeit gibt, also mit dieser Ausländerbehörde nochmal in Kontakt zu treten. Das war damals so, jetzt also hat sich ein bisschen gebessert aus meiner Sicht, also eine Schritt weiter, wir sind immer noch dabei, aber dieser Schritt war auch ganz notwendig.
Ein Interview zur Ausländerbehörde lehnt die Stadt Magdeburg auf Deutschlandfunk-Anfrage ab, verweist aber schriftlich auf Personalmangel in der Behörde. Es seien rund 10.000 Ausländer mehr in der Stadt als noch vor 2 Jahren berechnet. Neue Räume würden nun angemietet und die Ausländerbehörde hat angefangen, thematische E-Mail-Postfächer einzurichten. Bislang war das Amt nur über eine einzige Sammelmailadresse erreichbar. In einer Stadt mit 30.000 Menschen ausländischer Herkunft. Ja, Kritik an der Ausländerbehörde sei zum Teil berechtigt, sagt Jens Strackeljahn, Rektor der Uni Magdeburg.
Wir haben überhaupt kein Problem, wenn es mal Konflikte gibt und können in den direkten Austausch mit der Ausländerbehörde gehen, finden wir fast immer Lösungen. Aber das ist natürlich nicht der Regelprozess. Und jetzt reden wir einfach über eine nochmalige Erhöhung der Zahl, sodass man das jetzt nicht durch Eingreifen in Konfliktfällen hinkriegen kann. Es muss also insgesamt dafür gesorgt werden, dass es weniger solcher Konfliktfälle gibt. Ich bitte aber jetzt aktuell mal um Verständnis. Wir haben natürlich mit der Situation durch die Flüchtlinge der Ukraine nochmal auch eine wirkliche Doppelbelastung. Wir haben auch die Situation, dass viele Behörden innerhalb Magdeburgs ihr Personal teilweise verschoben haben.
Das alles vor dem Hintergrund der großen Fachkräftesuche. Die Intel-Chip-Fabriken sollen 2027 mit der Produktion starten. Dafür werden 3000 Mitarbeiter benötigt, davon ca. 500 bis 1000 mit Studienabschlüssen. In einer Stadt, die noch keine Halbleiterindustrie hat. Und auch das muss Rektor Jens Strackeljahn zugeben, die MINT-Fächer, also Mathe, Informatik und Co., sind bei deutschen Studierenden nicht mehr beliebt.
Das Profil, was wir anbieten, ist im Augenblick bundesweit nicht besonders gefragt. Da sind Rückgänge im mittleren zweistelligen Prozentbereich bundesweit. Das gilt aber für Stuttgart ganz genauso wie für Hannover und für uns.
Das gilt aber nicht für ausländische Studierende. Rund 4000 hat allein die Uni Magdeburg. Tendenz steigend. Demnächst bietet die Universität einen Halbleiterstudiengang auf Englisch an. Internationalität in Magdeburg, das sei schon wichtig, betont auch Intel-Deutschland-Chefin Christine Eisenschmied.
Nur als Beispiel, wir haben aktuell in Deutschland 1300 Mitarbeiter, die kommen aus 55 unterschiedlichen Nationen. Wir glauben, dass einfach diese Diversität wichtig ist, um Innovation voranzutreiben.
In Magdeburg zeigt sich wie unter einem Brennglas, was Deutschland insgesamt in den nächsten Jahren bevorsteht. Eine steigende Fachkräfteeinwanderung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Ausländerbehörden, die gerade erst anfangen, die Feinheiten der digitalen Kommunikation zu entdecken. Wie es um die Willkommenskultur in Magdeburg derzeit bestellt ist, das möchte die Intel-Deutschland-Chefin nicht bewerten. Sie habe das Gefühl, dass sich Stadt und Land da insgesamt auf einem guten Weg befinden.
Bis wir den großen Arbeitskräftebedarf haben, vergeht ja auch noch ein bisschen Zeit. Das heißt, es können von den Maßnahmen dann großer Teil rechtzeitig umgesetzt werden und aufgesetzt werden.
Mamad Mohammad sieht das anders. Der Chef eines Netzwerks der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt hält nichts von kleinen Verbesserungen hier und da. Die Anreize, nach Magdeburg zu kommen mit der Aussicht, ständig bitte, bitte bei den Behörden sagen zu müssen, die seien einfach nicht attraktiv.
Also man denkt, man wird was ändern, man baut eine Fabrik hin, da werden die Leute kommen. Nein, weil die Angebote, in Magdeburg zu arbeiten oder auch von mir aus in Hannover oder Hamburg zu arbeiten, unterscheidet sich nichts mehr viel. Es geht um weiche Faktoren. Es gibt mehr die Frage, wie bin ich dort angenommen? Wie gehen die Menschen mit mir um?
In anderen Bundesländern laufe es da besser, sagt Mohammed. In Hamburg zum Beispiel. In der Hansestadt gibt es schon seit mehr als 10 Jahren sogenannte Einbürgerungslotsen. Ehrenamtliche, meistens Leute mit Migrationsgeschichte, die Ausländern bei der Einbürgerung helfen. Die Stadt Hamburg verschickt inzwischen sogar Briefe an alle Ausländer, die seit 5 Jahren in Hamburg leben und die rechtlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen. Ein Brief unterschrieben vom ersten Bürgermeister nach dem Motto: Willst du dich einbürgern lassen? So stellt sich Mamad Mohammad aus Sachsen-Anhalt moderne Migrationspolitik vor.
Na, das ist so total ein positiver Effekt, zu sagen, du hast mich angeschrieben, der überste Bürgermeister hat mich angeschrieben, hat gesagt, willst du nicht mal einbürgern lassen? Und das hat für viele Menschen den Groschen umgeworfen und gesagt, ja, warum nicht? Ja, also ich werde jetzt wirklich persönlich angesprochen. Und das ist genau der Ansatz, wo wir sie eigentlich verfolgen wollen.
Doch Hamburg ist nicht Sachsen-Anhalt. Hier leben mehr als 50% der Ausländer kürzer als 4 Jahre. Alteingesessene migrantische Communities wie in Westdeutschland gibt es in Sachsen-Anhalt praktisch nicht. Dementsprechend auch weniger Erfahrungen in den Stadtverwaltungen. Mamad Mohammad hat mit seinem Netzwerk der Migrantenorganisationen dennoch versucht, die Idee aus Hamburg zu kopieren. 3 Jahre lang hat der Bürgermeister in Sachsen-Anhalt gesucht, die mitmachen bei einem Modellprojekt. Das Ziel, den Behördenprozess umzudrehen und proaktiv Ausländer in der Stadt per Brief zu fragen, ob sie sich einbürgern lassen wollen. Das Ergebnis, so Mamad Mohammad, kein Bürgermeister in Sachsen-Anhalt habe mitgemacht.
Stark ausbaufähig. Die Willkommenskultur in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach berichtete. Kennen Sie noch Josef K., die Hauptfigur in Franz Kafkas Roman Der Prozess? Josef K. ist ein wichtiger Mitarbeiter einer Bank und wird verhaftet und angeklagt, ohne jemals zu erfahren, warum. Er selbst kann sich nicht erinnern, irgendetwas falsch gemacht zu haben und wird doch schlussendlich hingerichtet, ohne überhaupt davor die Möglichkeit zu haben, sich zu wehren. Die Münchnerin Vera R., die Sie gleich kennenlernen werden, fühlt sich derzeit oft an diesen Kafka-Moment erinnert, obwohl ihre Geschichte im Hier und Jetzt spielt und eigentlich davon erzählt, wie sie in München den Sozialpass beantragen will, der derzeit von der Stadt stark beworben wird und eine super Sache ist für all die, denen das Geld gerade nicht so locker sitzt. Theoretisch. Michael Watzke.
Eine junge Mutter mit Kleinkind, eine lachende Rentnerin, ein freundlicher Vollbartträger. Bunte Plakate mit diesen Motiven hängen gerade überall in München. Sie werben für eine Sozialleistung.
Das ist der Münchenpass der Landeshauptstadt München. Das ist eine freiwillige Leistung, die die Stadt München anbietet, also keine gesetzliche.
Erklärt Brigitte Hupfauf, Leiterin der Abteilung Wirtschaftliche Hilfen im Sozialreferat der Stadt. Mit dem Münchenpass erhalten Bürgerinnen und Bürger der Stadt vergünstigte Eintritte in Schwimmbädern, Museen, Theatern und im öffentlichen Nahverkehr. Eine Leistung, die rund 17% der 1,6 Millionen Münchner beantragen können.
Weil wir sie auch jetzt nochmal ausgeweitet haben. Also es ist uns auch wichtig, dass wir da möglichst viele Bürgerinnen und Bürger ansprechen. Und deswegen haben wir da jetzt auch nochmal eine Kampagne gestartet.
Klingt gut, dachte Vera R. aus München-Haidhausen. Und schaute im Internet nach, ob sie den Münchenpass beantragen kann.
Also ich bin drauf gestoßen, dass ich das Gefühl hatte, so, es wird jetzt schon irgendwie ein bisschen knapp mit Wohnen und Geld und so. Also ich betreibe ein Kaffeehaus und mit Corona hatten wir so harte Zeiten. Und im Moment ist der Verdienst ja auch nicht so, dass man sagen kann, so okay, läuft super.
In einer Mitteilung der Stadt München steht, dass der Münchenpass nicht nur für Transferleistungsbezieher gedacht ist, sondern für rund 265.000 Stadtbewohner, nämlich
für Bürgerinnen und Bürger, die nahe der Münchner Armutsgrenze sind. Das ist für einen Ein-Personen-Haushalt derzeit 1.540 Euro.
Das trifft auf Vera R. zu. Also bewarb sie sich, denn die Werbeplakate versprachen ein schnelles, unbürokratisches Antragstellen.
Bin ich hingegangen mit meiner Einkommensteuererklärung, ein Passfoto, alles dabei. Dachte ich, und dann war das ja so einfach, ist das nicht.
2 Wochen lang kämpfte sich die 45-Jährige durch mehrere Amtsstuben, Infoschalter und Telefonhotlines, legte die aktuellen Auszüge ihrer Konten vor, auf denen weniger als 10.000 Euro liegen, und stand schließlich in einem Bürgerbüro kurz vor der Aushändigung des Passes. Endlich.
Ja, und dann kam der Zettel aus dem Drucker, wo ich also unterschreiben müsste, dass ich nicht mehr als 5.000 Euro besitze. Ja, und da musste ich dann sagen, so habe ich schon. Ja, dann können Sie nichts für mich tun. Den Damen war es unangenehm, weil es tatsächlich nirgends auf ihrem Flyer steht.
Weniger als 5.000 Euro auf dem Konto in München, wo schon die Mietkaution für eine kleine Wohnung 2.500 Euro kostet. Das ist auch für Menschen an der Armutsgrenze eine schwierige Bedingung. Und warum erfahren Antragsteller, die ihre Zeit schließlich nicht gestohlen haben, erst ganz am Ende des Bewerbungsprozesses davon?
Im Sozialhilferecht ist es immer eine Einzelfallprüfung. Und wie sich der Haushalt oder die Familie dann zusammensetzt, kann man erst in der Einzelberatung in einem gemeinsamen Gespräch klären. Und das ist eigentlich auch unser Anspruch und das wollen wir auch, dass wir mit den Leuten zum Beispiel über so einen Antrag auf eine freiwillige Leistung ins Gespräch kommen bei uns in den Sozialbürgerhäusern.
Sagt Barbara Hupfauf aus dem Münchner Sozialreferat. Die spärliche und bisweilen widersinnige Informationspolitik sorgt für Frust. Auch bei anderen Leistungen. Fahrtkostenzuschüsse für Schulkinder beispielsweise gibt es in München nur, wenn das Schulkind innerhalb des Schulsprengels wohnt. Lebt es außerhalb, etwa bei getrennten Eltern oder wegen eines Umzugs, gibt es keinen Zuschuss, obwohl das Kind einen viel weiteren Schulweg hat und deshalb die Busfahrkarte viel dringender braucht. Erfahren Eltern davon, bevor sie den aufwendigen Antrag stellen? Fehlanzeige. Ein Grund ist die immer größere Schere zwischen Gesetz und Praxis, sagt Christiane Paulus, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Mittelfranken. Die Gesetzgeber arbeiteten immer häufiger unter hohem Zeitdruck und deshalb oft schlampig.
Wir merken, dass Ausführungsverordnungen, nennt man dann meistens diese konkreten Vorgaben für die Gesetze, dass die immer kurzfristiger vor der oder oft auch schon nach dem Inkrafttreten erst kommen. Also häufig treten Gesetze in Kraft und die Ausführungsbestimmungen der Umsetzung kommen erst, wenn das Gesetz eigentlich schon gilt. Und dadurch kommt es dann auch immer logischerweise zu Verzögerungen beim Auszahlen von Geldern zum Beispiel.
Das sei schon seit Jahren ein Problem, sagt Paulus. Aber jetzt mit dem neuen Bürgergeld, der neuen Wohngeldverordnung und den Gesetzen zu Strom- und Heizkostenzuschüssen sei es dramatisch geworden.
An der Stelle tun mir wirklich auch die kommunalen Mitarbeiter leid, weil sie wissen, was auf sie zukommt an Mehrarbeit Anfang des Jahres, aber die Ausgestaltung immer noch unklar ist. Und dadurch können sie eben auch die Infos für die BürgerInnen nicht wirklich fertigstellen. Und dadurch verzögern sich alle Prozesse und es kommt zu einem Schub an Mehrarbeit und zu einem sehr, sehr großen Bürokratismus.
Paulus sagt, sie habe noch nie so viel Unsicherheit bei Leistungsempfängern erlebt. Und das nicht nur in ihrer Region Mittelfranken, sondern Bayern und bundesweit.
Wir sehen jetzt schon einen massiven, durch diese Angst getriebenen Anstieg der Zahlen, die beim Krisendienst zum Beispiel anrufen und in psychische Notlagen geraten. Also diese Kette an Krisen auch von Corona jetzt hin zu diesen wirtschaftlichen Ängsten löst bei den Menschen psychische Probleme aus und das halte ich wirklich für sehr, sehr gefährlich für unsere Gesellschaft, weil eben mit solchen Unsicherheiten können Menschen schlecht umgehen.
Die Münchnerin Vera R., die sich vergeblich um den Münchenpass bemüht hatte, nimmt die Absage gelassen. Als Betreiberin eines Kulturcafés ist sie mit deutscher Literatur vertraut und musste an Josef K. denken, die Hauptperson in Kafkas Roman Der Prozess.
Ich glaube, er hatte es schlechter als ich. Bei mir ging es nur um die Monatskarte für den MVV. Aber es ist dieser Moment, wo du sagst ja und sie sagen nö. Und du sagst aber und sie sagen nö. Und es ist schon ein Kafka-Moment, wenn du drinstehst und denkst, du hast alles, aber es funktioniert trotzdem nicht. Und man hat so das Gefühl, man fängt jetzt dann gleich unkontrolliert an zu heulen.
Dabei hätte Vera R. gute Chancen auf den Münchenpass, wenn sie den Antrag nächstes Jahr nochmal stellt. Denn dieses Jahr, so Barbara Hupfauf vom Münchner Sozialreferat, gelten noch die alten Regeln.
Und da sind die 5.000 Euro für dieses Jahr noch relevant. Nächstes Jahr wird sich's verdoppeln.
Nur wird kaum ein gescheiterter Antragsteller jemals davon erfahren, denn für den Münchenpass gibt es nicht mal eine App. Informationen werden noch immer fast ausschließlich auf Papierbroschüren verteilt. Auch der Pass selbst ist aus Pappe. Willkommen in der IT-Wirklichkeit deutscher Kommunen. Und so wird wohl eine niederschmetternde Statistik bestehen bleiben. 3 von 4 Münchnern, die Anspruch auf den Münchenpass hätten, haben ihn bisher nicht beantragt. Warum nur?
Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke über den Kafka-Moment bei der Beantragung des Münchenpass. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Barbara Roth. Das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.